als dann wären wir bei den Zwangsstörungen angelangt. Als Leitsymptome bei den Zwangsstörungen treten entweder Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen auf. Und was heißt denn das? Das heißt, es sind Rituale im Grunde, die man immer wiederholen muss in mehr oder weniger kleinen oder großen Abständen und die der Betroffene auch nicht verhindern kann, beziehungsweise wenn er sie unterlassen will, dann entsteht eine große Angst und dann kann er dem nicht mehr widerstehen und muss eben die Zwangshandlung wieder ausführen oder auch den Zwangsgedanken. Das bedeutet beispielsweise, dass man sich immer wieder die Hände waschen muss, ohne erkennbaren Grund. Dass, wenn Besucher im Haus sind, man wartet, bis sie aus dem Haus sind, die Besucher selbst auch beispielsweise nur unter bestimmten Ritualen ins Haus dürfen und wenn sie dann weg sind, dann wird alles geputzt, wo eben die Besucher sich aufgehalten haben. Das wäre dann der Putzzwang. Es gibt den Zählzwang, dass man immer wieder durch 4 teilbare Zahlen vor sich her zählen muss. Beispielsweise muss man 4-mal oder 8-mal oder 16-mal oder 64-mal an einem Glas nippen, bevor man den Inhalt trinken darf. Das wäre der Zählzwang und so weiter. Und diese Rituale müssen ausgeführt werden, obwohl die Betreffende es unsinnig findet, weil sie natürlich auch unsinnig sind. Also Leitsymptom, Zwangsgedanken und Handlungen. Es tritt dann oft ein Vermeidungsverhalten für die angstauslösenden Reize auf. Also es wird dann Schmutz vermieden, es wird keiner mehr ins Haus gelassen zum Beispiel. Und eine Ausweitung auf andere Situationen und Objekte, das kann eben dann auch vorkommen. Und die Betroffenen finden ihre Verhaltensweisen, wie eben schon gesagt, eigentlich in allen Fällen sinnlos. Das ist ja der Hintergrund eines Zwangs und auch beschämend. Sie wissen also, dass sie damit nichts bewirken, aber sie haben Angst, es bleiben zu lassen und versuchen dann eben oft die Erkrankung zu verheimlichen. Und die Störung kann viel Zeit eines Tages in Anspruch nehmen. Das kannst du dir vorstellen. Und mit der Zeit treten dann auch Probleme auf in der Beziehung, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Freizeitgestaltung. Denn der Partner oder die Partnerin kann so etwas auch immer nur eine bestimmte Zeit mitmachen. Das ist natürlich auch unglaublich nervenaufreibend. Und das Durchführen dieser Rituale, das findet in verschiedenen Generationen ja statt. Also Einschlafritus zum Beispiel bei Kindern oder religiöse Rituale im Erwachsenenalter. Und als krankhafte Störung wird es dann erst angesehen, wenn es ein solches Ausmaß annimmt, dass der Betroffene darunter leidet und in seiner Situation, in dieser sozialen oder auch in der individuellen Leistungsfähigkeit so eingeschränkt ist, dass er zum Beispiel der Arbeit gar nicht mehr nachgehen kann oder eben auch keine Besucher oder Freundinnen mehr empfangen kann. Zwangshandlungen beziehen sich meist auf die Kontrolle, also beispielsweise habe ich die Tür zugeschlossen, ist der Herd aus, und auf das Waschen und Reinigen, also Wohnung, Kleider, Hände. Und die Handlungen werden oft in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt. Familienmitglieder sind dann ebenso betroffen und müssen, wie eben auch schon gesagt, beispielsweise beim Betreten der Wohnung die Straßenkleider ablegen. Das kann auch so weit gehen, dass man bis zur ersten Ampel fährt, dann einen U-Turn macht in ritualisierter Weise, dann das Auto an einem bestimmten Platz parken muss, die Tür auf eine bestimmte Art und Weise öffnen muss, auf eine bestimmte Art und Weise wieder hoch in die Wohnung gehen muss, um dann 3-mal nach links, 4-mal nach rechts, 2-mal nach links, 3-mal nach rechts, bis man den Nullpunkt am Herd erreicht hat und sich sicher ist, jetzt ist der Herd aus. Das kann sich dann mehrmals auch am Tag wiederholen, nur um dir mal eine Vorstellung zu geben. Und Zwangsgedanken sind Gedanken mit meist aggressivem Inhalt oder auch mit Befürchtungen, die sich auf Verschmutzung, Verunreinigung oder auch auf Ansteckung beziehen. Und die Betroffenen erleben diese Gedanken als verwerflich natürlich, beängstigend, es ist auch quälend für sie. Und oft werden gedankliche Rituale entwickelt, also beispielsweise das leise Wiederholen einzelner Worte oder auch so stereotyp ablaufende Rituale, um dann die Gedanken zu neutralisieren. Die Aggressionen aber werden in aller Regel nicht ausgelebt, das muss man dazu auch wissen. Und Zwangsgedanken können sein, aggressive Vorstellungen oder Impulse, Kontamination, also mit irgendwelchen Stoffen, Vergiftung, Ordnung, religiöse Vorstellungen, sexuelle Impulse auch oder Zweifel an korrekt ausgeführten Handlungen. Das würde dann auch wieder zur Handlung selbst führen, eben zu dieser Zwangshandlung. Ja, wie entsteht sowas? Lerntheoretisch kommen natürlich klassische und operante Konditionierungen in Frage. Das Vermeidungsverhalten ist dann auch wieder, wie bei der Angst, für die Aufrechterhaltung des Zwangs von großer Bedeutung. Das heißt, wenn ich nicht die Erfahrung mache, dass wenn ich jetzt mal nicht umdrehe und den Herd nochmal überprüfe, passiert auch nichts, die wird nicht gemacht, weil ich es vermeide. Und kognitive Ansätze bieten die Erklärung, dass ursprünglich im ganz normal psychischen Bereich vorhandene aggressive oder auch so magische dreimal auf Holz klopfen Gedanken subjektiv dann aber als inakzeptabel bewertet werden und dann entsteht Unwohlsein oder auch der Wunsch, das zu neutralisieren und in beiden Fällen wird den Gedanken dann eben mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und das Ganze kann natürlich auch bei Handlungen stattfinden, wenn man sich da reinsteigert und die Angst immer größer wird und irgendwann ist plötzlich die Angst da, wenn ich jetzt nicht umdrehe und nochmal schaue, ist die Tür zu, ist der Wasserkocher aus, dann passiert was. Und so kann sich ein Zwang natürlich aus Angst wieder einschleichen. Also die neurotischen Störungen sind oft Angststörungen. Biologische Faktoren, da kommt eine Funktionsstörung des Botenstoffhaushaltes im Gehirn in Betracht. Ich hatte aber schon gesagt, dass hier die Beweislage, also auch was war zuerst da, die Angst oder der verquere Botenstoffhaushalt, doch relativ dünn ist. Und das würde dann auch die Wirksamkeit von Antidepressiva erklären. Wobei die Wirksamkeit von Antidepressiva ist auch noch nicht vollends geklärt. Hier wird auch immer noch viel probiert über Trial and Error. Also das sind aber Erklärungsversuche, die eben gemacht werden und Antidepressiva kann man tatsächlich auch in diesen Fällen ausprobieren, ob sie funktionieren. Und außerdem kann man in bildgebenden Verfahren in verschiedenen Hirnbereichen Störung feststellen. Das ist jetzt aber auch nicht so ganz fürchterlich überraschend, denn natürlich gibt es immer auch ein körperliches Korrelat, also etwas, was im Körper stattfindet, wenn geistig etwas stattfindet. Psychodynamisch geht man von einem Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt aus, also Konflikte zwischen einem aggressiven S, das S ist ja das, das will, also das kleine Kind könnte man sagen, und einem rigiden Über-Ich, da sind die ganzen Verbote und Gebote drin und die werden durch bestimmte Abwehrmechanismen in einer für das Bewusstsein tolerablen Weise bearbeitet. Fixierung geht man davon aus in der analen Phase, das ist ja diese sexuelle Phase, die Freud statuiert hat, zweites, drittes Lebensjahr. Und hier beginnt das Kind ja seine Autonomie zu entfalten nach Freud und bei rigider, strenger Erziehung, da kann es dann nach der psychodynamischen Theorie zur Ausbildung eines rigiden Über-Ichs und zu Zwängen kommen, auch zu einer Zwangspersönlichkeit. Die hat aber nichts mit diesem Zwang, den wir gerade besprechen, zu tun. Das ist ja eine inhaltliche Denkstörung, die Zwangsstörung. Tja, und an erster Stelle, wenn wir von aufrechterhaltenen Faktoren reden, steht das Vermeidungsverhalten, denn dadurch verhindert der Betroffene die Erfahrung, dass ein Verbleiben in dieser auslösenden Situation wieder zur Erleichterung führen würde, wenn man sie eben nicht ausführt, sondern einfach wartet, was passiert, wenn ich jetzt nicht nochmal umdrehe und den Herd kontrolliere. Und über Neutralisierungsrituale kommt er dann zu einer Entlastung, das wäre so ein primärer Krankheitsgewinn. Und auch kann er eventuell durch seine Störung eine gewisse Machtposition in der Partnerschaft aufrechterhalten oder sich durch Arbeitsunfähigkeit entlasten. Das wäre der sekundäre Krankheitsgewinn. Also im Grunde auch wieder eine Konditionierung. Und Prognose: unbehandelt verlaufen Zwangsstörungen meist chronisch und durch eine sogenannte multimodale Verhaltenstherapie ist bei 60-80% eine deutliche Besserung zu erreichen und ebenso auch mit der Behandlung durch Antidepressiva, das kann natürlich auch beides gleichzeitig erfolgen, eben indem die Antidepressiva einen zugänglicher für so eine Therapie machen und dann wird tatsächlich geschaut, dass man den Patienten, die Patientin überzeugt, jetzt mal auszuhalten, den Zwang nicht auszuführen. Das ist aber leichter gesagt als natürlich getan. Differentialdiagnosen gibt es auch hier, eine Depression, also da wäre abzuklären, ob der Zwang Teil der Depression oder die Depression aus dem Zwang heraus entstanden ist, weil das natürlich auch eine belastende Situation ist. Der frühkindliche Autismus, die Störung beginnt allerdings typischerweise im frühen Kindesalter und geht dann auch mit Zwängen einher, aber da wäre der Autismus das Auslösende und Leitsymptome sind jedoch Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung und der sozialen Interaktion. Also bei Kindern würde man tatsächlich dann auch eher mal auf den Autismus schauen. Aber Kinder können auch Zwänge entwickeln, ohne autistisch zu sein. Das ist klar. Angststörung. Angst kann bei Zwangsstörungen vorkommen, nämlich dann bei der Reizkonfrontation. Also kann sich bis in eine Panikattacke steigern. Eben dann auch, wenn ich das Ritual nicht ausführen kann oder soll oder will. und es kann auch zu einer phobischen Vermeidung der auslösenden Reize kommen. Eben wie schon gesagt, wenn ich nach einem Besuch dann bis nachts um drei putzen muss, weil ich eben so einen Putzzwang habe, dann lade ich mir vielleicht irgendwann keine Menschen mehr ein. Organische Erkrankung, das spielt immer eine Rolle, insbesondere bei Krankheitsbeginn nach dem 40. Lebensjahr. Es könnte ein Tumor, ein Abszess, eine Intoxikation sein. Da sollte man auf jeden Fall ein Augenmerk, wie bei allem anderen, auch drauf haben. Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, hier allerdings ist es so, die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die bewertet ihre Ideen als richtig und rational und gerechtfertigt, also da ist eher so eine Pedanterie und so eine Übergenauigkeit im Spiel. Also vielleicht hattest du schon mal eine Diskussion mit so einem Ordnungsbeamten, da hat dein Auto vielleicht 20 Zentimeter über irgendeinem Parkstreifen gestanden, hat keinen gestört, aber Recht ist Recht und Ordnung ist Ordnung. Das wäre eher so die zwanghafte Persönlichkeit, wobei ein Parkwächter nun keine zwanghafte Persönlichkeit haben muss. Aber da kennst du diese Übergenauigkeit, dass man sich genau nach dem Gesetz hält. Und dann gibt's noch Impulskontrollstörung, beispielsweise das Glücksspiel oder auch das Stehlen. Das ist aber dann eher eine Impulskontrollstörung. Da besteht auch eine gewisse Zwanghaftigkeit, aber da sind Lustgefühle mit im Spiel. Die Schizophrenie, da können Zwänge als Vorzeichen, sogenannte Prodrome, vorkommen oder bei einer akuten Schizophrenie auch auftreten. Da haben sie dann aber eher so einen bizarren Charakter. Und bei einer akuten Schizophrenie bekommen sie eher einen wahnhaften Charakter, auch eine inhaltliche Denkstörung, der Wahn, aber eben psychotisch. Und damit sind sie abgrenzbar. Und umgekehrt ist die Schizophrenie nicht so ganz leicht vom Zwang zu unterscheiden. So schwere chronische Zwangszustände, die gehen auch dann mit verlangsamten Bewegungen, mit Murmeln von Satzfetzen, mit diesem magischen Denken und so weiter einher. Also da muss man dann schon recht genau hinschauen, beziehungsweise hier dann auch vielleicht einen klinischen Aufenthalt anregen, wo das eben genau exploriert wird. Und schließlich Drogen und Medikamente, Kokain und Amphetamine, die können Zwangssymptome auf jeden Fall auslösen. Ja, wir hatten es schon zum Teil angesprochen, die Therapie, einmal Angehörigenarbeit, da ist die Aufklärung vor allem sehr wichtig, die Psychoedukation. Die psychodynamische Therapie, die tut das, was sie normal tut. Da soll der Betroffene Einblicke in die Psychodynamik des Konfliktes, also diese Autonomie-Abhängigkeit bekommen, sein Über-Ich entlasten und Schuldgefühle abbauen. Und dann kann er bislang tabuisierte Wünsche und Bedürfnisse äußern. Pharmakotherapie hatten wir gesagt, in erster Linie die SSRI, also die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die wären hier entsprechend geeignet. Bei der Therapie von Zwängen werden sie ungefähr doppelt so hoch wie bei Depressionen verabreicht. Und eine Komplettremission, also ein Komplettrückgang, ist durch eine alleinige medikamentöse Behandlung nicht zu erwarten. Also da ist dann immer noch auch eine beispielsweise Reizkonfrontation, also eine Verhaltenstherapie angesagt. Und da lernt der Patient, die gefürchtete Situation bis zum Abklingen der Anspannung auszuhalten, ohne eben den Zwang durchzuführen. Also das Vermeidungsverhalten wird verhindert, sodass er die Erfahrung machen kann, dass seine Angst nicht bis ins Unermessliche gesteigert wird, sondern sogar wieder abflacht und nichts passiert. Und bei Zwangsgedanken wird der Patient zum Beispiel gebeten, die Gedanken detailliert zu schildern, die ihm Angst oder auch Unruhe bereiten, ohne sie eben durch Rituale, also Beten, Murmeln etc. abzubrechen oder zu vermeiden. Auch hier geht es dann wieder darum, eine Erfahrung zu machen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man dem Zwangsgedanken nicht nachgeht. Und kognitive Verfahren, da werden verzerrte Gedanken erfasst, beispielsweise in einem Tagebuch, und vor allem auf die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens dann überprüft, um auch hier mit der Realität zu konfrontieren. Die Behandlung selbst sollte ambulant erfolgen, sodass der Patient in seinem gewohnten Umfeld bleibt, es sei denn, dass die Störung sehr schwer ist, eine schwere Depression mit einhergeht oder auch ein massiver familiärer Konflikt oder auch bei einem fehlenden adäquaten Therapieangebot. Dann wäre eine stationäre Behandlung erforderlich.